The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast, es werde Licht, Filmlichtexperte Achim Dunker. Ich begrüße Achim Dunker, er ist Filmlichtexperte, diplomierter Fotoingenieur. Herr Dunker, ich freue mich.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits.
Das hat jetzt ganz spontan geklappt, das Gespräch hier. Und ich habe Ihnen schon am Telefon im Vorgespräch gesagt, es war Schicksal, dass ich auf Sie gestoßen bin, weil ich habe auch schon früher mich mit Ihnen beschäftigt über eins Ihrer Bücher, was Sie geschrieben haben. Sie haben ja einige Bücher geschrieben. Und ja. Ich glaube, auch damals kam es mir schon so vor, wenn man was über Filmlicht erfahren möchte, muss man erstmal jemanden finden, der es einem erklären kann, auf eine auch anschauliche Weise. Und ich hatte das Gefühl, Sie sind allein auf weiter Flur. Stimmt das denn mit diesem Thema?
Ja, es stimmt eigentlich noch immer.
Stimmt noch immer.
Naja, ohne jetzt zu übertreiben, habe ich die Erfahrung gemacht, oder soweit ich den Buchmarkt überblicken kann, hat sich nie jemand anderes wirklich erfolgreich an dieses Thema wieder getraut oder gemacht. Also, aber es war auch so, als ich das Buch geschrieben hat, war es eigentlich auch ein absolutes Nischenthema. Und es war so, dass kurz danach in Deutschland das Privatfernsehen eingeführt worden ist. Und damit war einfach dann auch ein größerer Bedarf an dem Wissen, wie man das Licht gestaltet, wie man es macht. Vorher gab es, ich sage jetzt mal, 30, 40, 50 Kameraleute im Spielfilmbereich und dann natürlich im entsprechenden Bereich für Industrie etc. auch nochmal eine stattliche Anzahl. Aber das war es dann auch. Ne? Und dann wurde einfach, entstand so ein Bedarf, dass man einfach Teams hatte oder Quereinsteiger hatte, die dann einfach sich mal informieren wollten, was gibt's denn da?
Und so ist es dann gekommen. Wie ist denn das Thema Licht oder Filmlicht Ihr Schwerpunkt geworden? Also war das ein persönliches Interesse, dass Sie gesagt haben, das interessiert mich immer mehr, jetzt irgendwann fange ich an, Bücher darüber zu schreiben?
Ach, es war einfach so. Die Firma Sony hat Mitte der 80er Jahre massiv Videokameras an Industriekunden verkauft. Und die haben den Kunden erzählt, Video ist ganz einfach, Film ist kompliziert und was ja auch stimmt. Man hat ja schnell ein Ergebnis, auch damals hatte man schon ein schnell Ergebnis und war ja eigentlich auch ganz glücklich mit dem, was man sieht. Aber wenn man länger damit arbeitet, dann stellt man fest, naja, was andere machen, sieht aber anders aus. Oder könnte man nicht das so und so machen? Und dann entstand so der Bedarf nach Know-how. Und dann hat Sony oder musste vielleicht sogar also auch Kurse angeboten. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt während meines Studiums als Beleuchter gearbeitet. Und dann war es so, dass man sich da, dass die Sony-Leute sich an Studenten eigentlich gewandt haben. Die Sony-Zentrale war damals in Köln oder ist vielleicht, glaube ich, noch so. Naja, auf jeden Fall, die Sony-Leute wollten nicht immer von den erfahrenen Kameraleuten hören, ja, Film ist besser und Video ist schlecht und so. Kann ich natürlich auch verstehen. Und deswegen haben die sich eigentlich, so ist meine Theorie, an Studenten gewandt, die gesagt haben, super, toll, neueste Technik und gibt auch noch Geld dafür. Klasse, machen wir gerne. So, und zu dem Zeitpunkt habe ich dann, als Beleuchter gearbeitet und dann sagte mir der Seminarleiter, hey, du bist doch Beleuchter, kannst du dir nicht was über Licht erzählen? Und da habe ich gesagt, ja, kann ich. Hätte er mich gefragt, was machst du denn da als Beleuchter? Dann hätte ich gesagt, ja, ich hole die Lampen aus dem Bus. Ne?
Gut, das gehört auch dazu.
Ja, ja, aber der Kameramann hat die irgendwie dann so gestellt, wie er, es hat aber auch nicht viel erklärt dafür. Also das ist schon. Und das habe ich dann, ja, die ersten 10 Mal, glaube ich, ist das Seminar auch ausgefallen, weil die Leute eher so an Technik interessiert waren, also eher so an Kamera und Ton. Da konnten sie so ihre Probleme so ein bisschen fester machen, ne, dass man, und natürlich an irgendwelchen tollen Kameras rumspielen, so. Und kamen die dann doch zustande, und zu Beginn war ich, ja, wie soll ich sagen, vielleicht 2 Stunden meinen Teilnehmern voraus, so ein bisschen. Ne? Also ich bin da mit denen gewachsen. Also der großartige Kameramann Conrad Hall, Hollywood-Kameramann, wirklich eine Koryphäe. Für seinen letzten Film Road to Perdition hat er beispielsweise den Oscar posthum bekommen. Der hat mal in dem Interview erzählt, also er hat viel von denen gelernt, die natürlich besser können als er, aber er hat mindestens genauso viel gelernt von denen, die noch nicht können. Und da dachte ich, das ist ein weiser Satz, der eigentlich mich mein ganzes Leben als Lichtexperte, nenne ich das mal so, greife ich mal, danke für das Lob von vorhin mal auf, eigentlich auch sagen kann. Ne? Also ich habe dadurch viel gelernt, dass ich immer mit Menschen zu tun hatte, die aus ganz anderen Bereichen kommen und die überhaupt gar keine Ahnung vom Licht haben. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie bringe ich denen das nahe und ja, welche praktischen Übungen mache ich mal denen, dass sie das dann so klappt. So, und dann, um es mal ein bisschen abzuschließen, ist es so gewesen, irgendwann mal hatte ich dann eigentlich, das war ich ziemlich versiert darauf und hatte dann versucht, ein Buch, die chinesische Sonne zu lancieren. Und ich wollte vor dem Schreiben eigentlich einen Vertrag von einem Verlag haben, weil ich wusste, wenn ich es einfach so fertig schreibe, dann habe ich nicht den Durchhaltewillen, dieses Projekt wirklich durchzuziehen. Und ich habe dann mehrere Verlage angerufen und die haben dann gesagt, ja, wenn sie fertig haben, kommen sie mal vorbei. Und dann sagte mir einer, da musst du dir einen Literaturagenten nehmen. Da habe ich mir einen Literaturagenten besorgt und habe ihm meine Seminarunterlagen gegeben und hatte dieses Buchkonzept fertig. Und der hat mir dann den Verlag besorgt, den ich haben wollte, ne? Anschließend als ich die Verlagsleiter dann besser kennenlernte, sagten mir, ja, das war der absolute Wahnsinn, dass du da mit einem Literaturagenten um die Ecke kommst, dir das dann forciert. Und dann hatte ich einen Vorvertrag und dann habe ich es geschrieben. Ne? Also die Konzeption war, oder mir war zu dem Zeitpunkt völlig klar, dass sich kein Mensch für ein Buch interessiert, wenn nur Achim Dunker draufsteht. Und dann habe ich sämtliche deutschsprachigen Kameraleute, an deren ich so habhaft werden konnte, nennen wir es mal so, interviewt dazu. In dem Buch sind dann schließlich nur 3 Stück gelandet, war eigentlich schade, aber das waren die führenden Kameraleute dieser Generation, also sind auch jetzt noch bekannt. Natürlich Michael Ballhaus und Robby Müller, Axel Block, Jost Vacano und durch die Bank, wie sie alle heißen. Und die konnte ich dann eigentlich fragen, wie macht ihr das? Und bei Gernot Roll beispielsweise, der ja auch wirklich eine absolute Koryphäe war, habe ich dann sehr schnell gemerkt eigentlich auch, das Problem war so ein bisschen, dass die oft gar nicht so sehr ihre Arbeit selbst beschreiben konnten. Ne? Also, dass sie zwar sehr gut gemacht haben, aber wenn man sie gefragt hat, dann haben sie mir eigentlich so eine Erklärung geliefert, die man so sagt, ja, so eine 3-Punkt, also ich mache ein Hauptlicht und dann helle ich die Schatten ein bisschen auf und ja, von hier kommt noch ein bisschen was und da von da. Und dann habe ich mir immer sehr genau ihre Filme angeguckt zur Vorbereitung von diesen Interviews und habe dann festgestellt, der macht das gar nicht so, wie er sagt. Ne? Ja, okay. Ist einfach so. Ja, der es gibt ein Interview, Joachim Kaiser, der hat mal den Arthur Rubinstein gefragt, den er für den besten Beethoven-Pianisten des 20. Jahrhunderts hielt. Ne? Also der Joachim Kaiser war der Musikkritiker von der Süddeutschen Zeitung. Den hat er gefragt, wie er denn seinen besonderen Anschlag hinbekommt. Und da hat der Rubinstein gesagt, ja, ist ganz einfach. Ne? Ein bisschen mehr linkes Pedal. Das führt dazu, dass also etwas frischerer Filz auf die Seite schläft und ein bisschen stärker anschlägt. Und da hat der Joachim Kaiser für sich die Sentenz rausgezogen, dass er sagt, der weiß es selbst nicht. Und hat diesen Satz geprägt, Misslingen hat Gründe, aber Gelingen immer ein Geheimnis. Leider ist mir dieser hervorragende Satz nicht eingefallen, aber das ist so vergleichbar, wenn man wenn man dann so sich mit solchen Koryphäen wirklich nähert, dass die, dass man dann sehr genau sich die Szenen anschauen muss und die auch ein bisschen rauskitzeln muss, einfach zu sagen, wo ist denn jetzt eigentlich das Besondere oder was war für Sie das jetzt das Entscheidende und wie haben Sie das Licht gesetzt?
Also die haben es im Blut sozusagen, das meinen Sie ja.
Ja, doch schon. Also es gibt das Gerücht, ich weiß nicht, oder die Formulierung so, Licht ist ja eigentlich unsichtbar, aber es gibt einen amerikanischen Kameramann, James Wong Howe, der konnte das Licht so sehen. Ne, das ist so ein bisschen...
Wie ist das denn, also wenn, weil Sie jetzt sagten, zum Beispiel Jost Vacano, Michael Ballhaus, kann man denn in den Filmen von zum Beispiel den beiden, auch vielleicht in den Werken, die sie noch in Deutschland gemacht haben, einen ganz immensen Unterschied erkennen, auch als Laie, vom Filmlicht her?
Zwischen beiden?
Ja. Als Beispiel, das wäre jetzt nur ein Beispiel, weil ich mich natürlich, und wo ich mich hinbewege, ist natürlich die Frage, wie ist denn überhaupt, wie viel Wert legt man denn in Deutschland auf Filmlicht? Weil man hat natürlich hier auch dieses teilweise bei, und das sage ich eher vielleicht bei den Konsumenten am Ende des Tages, die sagen, ja, die deutschen Filme sehen immer in gewisser Weise irgendwie immer so gleich aus. Sie sehen aber nicht so aus wie amerikanisches Kino oder wie französisches Kino. An was liegt das eigentlich? Und dann sagen manche vielleicht am Licht. Ja,
ja, das kann durchaus sein. Also das ist ich meine, Film ist ja so ein komplexes Werk, wo so, ich weiß nicht, 40 oder 50 Gewerke reinspielen und Licht ist natürlich eins davon. Ne? Und die Quintessenz, die ich so für mich rausgezogen habe, wenn man jetzt sagt, ich arbeite mehr mit dem Licht, dann muss ich irgendwie die Schwerpunkte anders setzen und ich muss Platz lassen für das Licht. Also dann kann man nicht so sagen, ich müsste dann eher mehr Entwicklung zeigen und schnelle Schnitte mit hochkomplexen Bildern, die sprechen ja irgendwie mehr so ein Rhythmusgefühl an auf Musik und solche Sachen. Da ist jetzt nicht so, finde ich es jetzt nicht so viel Platz für Licht beispielsweise, ne? Dass man das so machen kann. Und spätestens dann, wenn man mit Licht arbeitet oder wenn ich in Seminaren bin und mir zeigt jemand eine Einstellung von Matrix oder ich weiß nicht was und sagt, ja, das würde ich gerne nachmachen, dann ist es ja so, dass unterschätzt wird, die Location, wie sieht die aus? Auch in Bezug, was ist nicht in der Kamera zu sehen? Und wie viel Zeit habe ich, das vorzubauen, so dass ich sagen kann, ich baue dieses Motiv eine Woche vor und kann dann sagen, ja, jetzt hat es mir nicht gefallen, dann mache ich das nochmal, ne? Und das, glaube ich, ist ganz einfach oft ein Problem, dass man einfach nicht die Zeit hat und sagen kann, ich habe jetzt genug Zeit zum Einleuchten und ich muss mir da mehr Platz lassen oder solche Geschichten, ganz einfach, man sieht das ja so optimiert dabei, ne? Und natürlich ist es auch immer ein bisschen so ein Zeitverständnis, ne? Dass man jetzt sagt, in welcher Zeit spielt das. Also ich habe mal, interessant finde ich, wenn man den Film Die Sonne bringt es an den Tag, heißt er, die erste Fassung. Das ist, geht auf so einem Krimi von der Highsmith zurück und ist der Beginn der Tom Ripley-Serie. Also das so, spielt in den 60er Jahren. Und der Protagonist ist eigentlich ein Hochstapler, der den Sohn, den er zurückführen soll, nach Amerika umbringt und in dessen Rolle schlüpft. Und der geht so über 30 Jahre, das ist das erste Bild. Die erste Fassung ist mit Alain Delon in den 60er Jahren wirklich verfilmt worden. Und die zweite Fassung ist dann nochmal mit Matt Damon
ist das. Das ist der, talentierte Mr. Ripley ist das.
Genau, jetzt noch mal zum dritten Mal verfilmt worden danach. Aber wenn man diese beiden vergleicht, dann finde ich das interessant zu sehen. Einmal spielt er ja zu der aktuellen Zeit in den 60ern, wo ich sagen kann, da habe ich dieses Lebensgefühl. Die reichen Amerikaner, die in Rom abhängen oder so, da brauchte ich ja, ich sage jetzt mal, übertreibe mal ein bisschen mit der Kamera, nur auf die Straße gehen. Und danach habe ich dann einen amerikanischen Film, der von der Anmutung her und vom Zeitgeschmack ganz anders ist. Ne? So, das ist einfach so ein Unterschied. Ne? Wenn man jetzt so sieht, eine amerikanische Ausleuchtung erkennt man beispielsweise dazu, daran, dass die also auch bei Tageslicht im Raum immer noch irgendwelche Lampen anhaben. Ne? also irgendwelche Stehleuchten und solche Sachen. Das hat sich jetzt durchgesetzt. Wenn man jetzt die YouTuber sieht, die da natürlich ein gutes Gefühl haben und sich von solchen Dingern anregen, die machen auch sowas. Ne? Die sitzen jetzt hier nicht so wie ich im Wintergarten und haben jetzt hier sich einen Platz gesucht. Der Hintergrund ist so hell. Hier habe ich jetzt so ein Tuch hingehängt, damit ich nicht so direkt das
Licht... Also man würde sagen, die machen im Grunde wie so eine Art Atmosphäre, oder? Dass man sagt,
ja,
man hat so
das
eine,
richtig.
Man hat so eine gewisse Atmosphäre im Hinter, so ein Ambiente, dann oft auch...
Ja,
das, ja. Man kann ja so Tutorials sich anschauen, auch im Internet, da wo gesagt wird, ja, diese Lichter brauchst du, dann machst du am besten noch was neon-pinkes Licht noch mit zu und solche Lichtquellen und dann sieht das alles schön aus, ja.
Ja. So.
Aber das, da können wir mal die Brücke schlagen. Sie haben ein Interview gegeben, das habe ich mir angeschaut. Das war vor circa 8 Jahren, glaube ich, 8, 9 Jahren. Das kann man auf YouTube finden. Und das fand ich schon interessant, was Sie da sagen, weil das eben auch schon länger her ist, dass Sie nämlich sagen, der Unterschied zu heute, von heute zu früher ist, dass man früher konnte man Filme machen und dann waren vielleicht auch manche nicht so gut und nicht so schlecht. Und heute ist sozusagen jeder... Eigentlich, jeder kann Filme machen, so ein bisschen. Wir wären eigentlich im Grunde das, was wir jetzt schon tun. Das, die, Sie sagen auch dieses Beispiel, weil es auch eine Videokonferenz ist, da sagen Sie auch, früher hätte man einen Ü-Wagen gebraucht und so weiter, um mir das auf die Beine zu stellen, was wir jetzt gerade machen. Das heißt, und viele, die Influencer überfluten uns, also und jeder hat eine Kamera im Handy und so, also jeder ist im Grunde ja schon gemünzt darauf, wie man ganz gut vielleicht was zusammenschneidet.
Ja.
Das hat sich sehr stark verändert, gell?
Ja, natürlich. Das ist, hat sich total geändert. Ne? Das ist so, die Entwicklung geht da einfach in die Richtung. Ne? Also als ich mein Studium begonnen habe, da war ich, konnte man sagen, in der Stammkneipe, heute ist Filmabend, da sind wir gekommen, weil der Film lief. Aber was für ein Film war, ja, das war erstmal egal. Ne? Und heute wird man so ein bisschen, ja, ist natürlich ein Überangebot da, das ist schon richtig. Ne? Die Frage, die Sie da nochmal gestellt haben, zwischen deutschen und amerikanischen Filmen kann man ganz gut an dem Michael Ballhaus festmachen. A, habe ich ihn gefragt seinerzeit, ob er einen Stil hat. Und da hat er gesagt, nee, er hätte keinen Stil und er versucht das jedes Mal irgendwie anders aussehen zu lassen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und er führte dann aus Gordon Willis, das ist der Kameramann, der unter anderem den Paten gedreht hat und auch Manhattan von Woody Allen. Er sagte, dem würde man ansehen, dass er einen Stil hat. Ob es so ist, weiß ich letztendlich nicht, aber wenn ich jetzt einen besonderen Kameramann haben möchte, angenommen, wir hätten ein Wunschkonzert und ich sagen würde, ich möchte jetzt Vittorio Storaro haben, dann werde ich ja sicher auch sagen, Vittorio, ich möchte den Look haben, den du da und da gemacht hast. Deswegen habe ich dich engagiert. Und komm mir bitte nicht und sag, dass du irgendwas Neues machen willst oder Experimente machen willst, was du noch nicht gemacht hast. Deswegen habe ich dich jetzt engagiert. So, und dann rutscht man natürlich in so eine Rolle rein, denke ich auch als Kameramann, wo man sagen kann, ja, das ist so ein bisschen wie so ein Schauspieler, der immer eine Rolle verkörpert und sagt, ja, der kann ja nichts anderes, der spielt immer König Ludwig beispielsweise oder so.
Mhm.
Ne? Also der Markt und die Anfragen führen ja auch dazu. Ich komme nochmal zurück auf Michael Ballhaus. Er hat hier wissen wir es oder ist nicht ganz so publik, dass er in Amerika war und Martin Scorsese hatte eigentlich da so eine Beule in seiner Karriere. Er hat einen Film mit Jerry Lewis gemacht und der ist gefloppt und die Produktionsfirmen waren nicht so erfolgreich mit ihm und so und er hat dann mit Michael Ballhaus After Hours gemacht, das ist so ein Film, der spielt nachts in New York und der war vom Licht her eher sehr europäisch, weil Michael Ballhaus verstand es, mit wenig Mitteln großen Aufwand zu machen. Und er sagte mir, dass ein amerikanischer Kameramann da ganz anders geleuchtet hätte, viel aufwendiger und für amerikanische Verhältnisse war es ein Low-Budget-Film. Und dadurch kam, ich vermute jetzt mal, die Karriere von Martin Scorsese dann wieder besser in Tritt so rein.
Mhm.
In dieses, und da ist, war der Anfangspunkt der Zusammenarbeit so dabei. Also da kann man schon sehen, dass es eigentlich die äußeren Umstände das natürlich auch formen und da gibt es dann schon einen Unterschied dabei. Ne?
Ja, ich finde das schön, dass Sie auch Michael Ballhaus erwähnen. Ich weiß noch, als er gestorben ist, ich war total entsetzt, weil ich ihn ganz toll fand, auch so diese Karriere eben zusammen, ja, oder auch dann mit irgendwann wieder mit Wolfgang Petersen auch in Amerika gedreht und so weiter, ja. Und so diese deutschen Export-Schlager. Wobei natürlich man sagen muss, ich habe dann gemerkt, in der breiten Öffentlichkeit wird das nochmal anders wahrgenommen, weil halt Kameramänner vielleicht dann doch nicht so im Vordergrund stehen und man dann erstmal erklären muss, wer das eigentlich ist. Aber das hatte immer irgendwie was ganz Besonderes. Und ich habe das Gefühl, ich könnte zum Beispiel, also ich bin nicht so versiert bei Kameramännern, aber ich könnte auch, und ich könnte nicht direkt festmachen bei manchen, zum Beispiel eben Michael Ballhaus, was ihn ausgemacht hat. Das kann, da sind sie mir sicherlich weit voraus. Ich würde immer sagen, natürlich am Ende, wenn man es runterbricht, er hat schöne Bilder gemacht. Also er hat schöne, fast und dann eben auch kommerziell taugliche Bilder gemacht, die wir abgekauft haben als großes Kino auch. Also und das ist ja auch eine Kunst, die man erstmal schaffen muss, glaube ich. Das kann auch nicht jeder, denke ich. Ja? Also dieses reine Abfilmen reicht dafür ja lange nicht. Ja?
Nein, natürlich nicht. Ne? Also es ist schon die... Ich habe ihn ja gefragt, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel da, zeigt auch so ein bisschen, wie mein Wissensstand da war. Also erstmal waren sehr, also alle Kameraleute, die ich interviewt habe, ich bin da ja als absoluter Nobody hingekommen und die waren alle begeistert, dass mal einer gefragt hat, hören Sie mal, wie machen Sie das oder wie hast du das gemacht oder wie funktioniert das so ein bisschen. Ne? So, also deswegen waren die da alle, an die Regisseure bin ich nie rangekommen, da hat mir immer die Vorzimmerdame die Tür gewiesen, aber Michael Ballhaus war zufälligerweise oder für ein Projekt in Berlin und dann haben wir uns irgendwo in der Kneipe getroffen, haben uns dann 2 oder 3 Stunden unterhalten. Also da hat er dann das ist, die sind da also völlig unprätentiös dabei. Ne?
Die Frage, die ich mir da natürlich auch stelle, ist eben, wie weit, wenn es um Filmlicht geht, entscheidet das der Regisseur oder der Kameramann oder der lichtsetzende Kameramann?
Ja,
das
genau.
Das ist ja auch nochmal die Frage, oder?
Ja, das ist, die Geschichte ist noch anders. Also reden wir mal jetzt wirklich von High-End. Also wir reden jetzt hier nicht von Klabuschke-Film, sondern wir machen mal, Geld und Zeit spielt keine Rolle. Und da habe ich den Michael Ballhaus gefragt zu seinem Film Goodfellas, 40 Jahre in der Mafia. Der war gerade da, aktuell ist ja schon gar nicht mehr wahr, so lange ist das her. Und ich wollte von ihm einfach wissen, wie leuchtet man eine Kneipe aus? Ne? Also so nach dem Motto, hör mal, da steht eine Säule oder da steht ein Gummibaum, da kannst du die Lampe hinterstellen und dann guckst du, dass du da oben irgendwie was an der Decke kriegst und so. LED gab es ja noch nicht, also war noch ein bisschen aufwendiger. So mit der Hoffnung bin ich dran gekommen, dass ich da irgendwie eine Take-Home-Message mit hatte. Und da sagte er, nee, so ist die Geschichte gar nicht. Die Kneipe wird gebaut. Ja, okay. Und ich bestimme, was da für Lampen reinkommt. Also die wird von vornherein gebaut, so in Zusammenarbeit mit dem Filmarchitekt, wo man das machen kann. Und diese Kneipe ist ein besonderes Beispiel, weil die Wohnungen, in denen die Mafiosis wohnen, leben mit ihren Frauen, mit ihren Familien, die sind dermaßen schrill anzusehen. Die sehen aus wie aus dem, auch in der Farbgestaltung her, die sehen aus wie aus dem Versandhaus. Also wo man sagen kann, ui, was ist denn da los? Und er sagte mir, ja, die Bambo Lounge, so heißt die Kneipe dagegen, die ist so gestaltet, dass sie gemütlich ist und das ist eigentlich der Lebensmittelpunkt von den Männern. Und um diesen Kontrast hinzuarbeiten. Ne? Und dann gibt es noch eine andere Szene da drin, die fand ich dann auch noch bemerkenswert. Das war die damals längste Steady-Kamerafahrt, die bis dahin gedreht worden ist. Und zwar geht der Protagonist, will in den Nachtclub reingehen und da ist eine Riesenschlange und dann geht er durch die Küche und da ist eine Riesenküche und weiß nicht, 20 Köche mit irgendwas und geht dann durch so eine Tür. Also geht dann bestimmt, weiß ich nicht, gefühlt, sage ich mal, 2 Minuten lang oder lass es 50 Sekunden sein. Dann geht er dann vor die Bühne, kommt hinten raus, also in die Bar selbst, in das Varieté-Theater. Und dann kommt so ein Kellner und stellt ihm direkt so einen Tisch genau vor die Bühne dahin. Also ganz großes Kino, ganz großer Auftritt da für einen Mafiosi. Da habe ich gefragt, warum sie den gedreht? Ja, sagt er, ist auch gebaut worden, diese ganze Geschichte. Ne? Man hat also das also nur so gebaut und dann eine andere Geschichte da hatte ich ihn dann gab es so ein Treffen mit jemandem von der Regierungsbehörde, der diese Kronzeugenregelung da eingefädelt hat. Und da waren sie in einem schönen Haus am Meer mit Blick aufs Meer. Und da sage ich, ja, da haben sie aber vor die Kamera einen Verlaufsfilter gemacht. Ne? War erst mal erstaunt, dass ich das gesehen habe. Und da sagte er, ja, da hatten wir keine Zeit. Ne? Also ein Verlaufsfilter, die zuhören und das nicht wissen. Also das ist ein Filter, der ist grau, aber der ist nur teilweise grau. Und dann geht das in so einem sanften Übergang von diesem dunklen Grau aufs Glas über. Und den nimmt man zum Beispiel, würde ich jetzt hier nehmen eigentlich, wenn ich die mal, können wir mal sehen, hier so ein bisschen, ich wäre jetzt zu nah. Also wir haben das Problem, im Hintergrund sieht man ja dieses Haus und wenn die Kamera jetzt weiter ist, dann strahlt die Sonne über dieses Haus und das wäre zu hell und dann würde ich vor die Kamera diesen Glasfilter nehmen, um das dann abzuhalten. Das erkennt man nicht auf dem, würde man nicht auf dem Haus erkennen, sondern man würde das dann auf dem Fensterrahmen erkennen, dass der da so ein bisschen
ist. Ah, okay.
Ne? Also das ist nochmal hier so ein kleiner Tipp. Ne? Jetzt die Elektronik ist natürlich mittlerweile so weit hier, man erkennt das ja auch, dass die Kontraste hier ganz gut geregelt werden. Ne? Also von meiner doch mittlerweile jetzt 10 Jahre alten Webcam. Der Laptop ist 10 Jahre alt, habe ich gerade festgestellt. Also selbst da ist die Technik sehr viel weitergegangen und ermöglicht einfach Dinge, die vorher nicht so gemacht haben. Und da schließt sich wieder das, was Sie vorhin sagten, dass einfach jeder in der Lage ist, so einen Film zu machen. Ne?
Ja. Und ich meine, auch mit diesem, also mit dieser Frage, warum sehen die Filme in Deutschland anders aus? Oder was Sie ja im Grunde auch damit beantwortet haben, dass Sie gesagt haben, es hat vielleicht auch eben, ist ein Budgetproblem möglicherweise auch. Ich kannte mal einen Kameramann, der sagte auch zu mir, naja, und da ging es auch um dieses Budgetproblem, der sagte, naja, das ist so, wenn ich fürs Fernsehen arbeite, dann wir strahlen das lieber alles ein bisschen heller aus. Nur zur Sicherheit, ich meine, das war vor 20 Jahren, als es noch große Kopierwerke gab und so weiter und man gesagt hat, ja, am Ende haben wir dann das Material, dann ist das vielleicht zu dunkel. Und das ist dann ein Riesenaufwand und so weiter. Heute wäre das ja alles nicht mehr so ein Problem, ja. Aber damals war das nochmal eine andere Geschichte und dann lieber ein bisschen heller. Und dadurch ist alles schön hell und nicht so atmosphärisch, möglicherweise, ja, dass das vielleicht auch einer der Gründe ist. Ich weiß es nicht, aber so.
Ja, das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite gibt es ja das Beispiel mit Rainer Werner Fassbinder und der Xaver Schwarzenberger, der den Alexanderplatz gedreht hat, wo sich alle beschwert haben, dass es zu dunkel ist im Fernsehen. Mhm. Also das gibt's auch. Und der Trend ist ja auch so, dass die Film-Noirs, die klassischen, auch mittlerweile heller abgetastet werden, als sie damals gedreht worden sind, um einfach dieses Dunkle will man nicht mehr. Oder und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man den Fernseher einstellt. Ne? Also ich hatte jetzt jemanden, der war versiert darauf und der sagte, ja, da gibt es einen Knopf und dann kannst du das einstellen und solche Sachen. Also warum der deutsche Film anders aussieht, glaube ich, das hat viele Probleme. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass wir Deutschen zu wenig ins Kino gehen. Und deswegen ist so ein bisschen, ich denke mir, wenn man mehr ins Kino gehen würde, hätten wir eine andere Diskussion und eine andere Filmkultur und würden auch sagen, ach, das ist jetzt mal der Film von dem und dem und der dreht immer so und solche Sachen. Und wir haben ja im Moment nur Komödien, so, und da ist ja eher Comedy Light gefordert. Also das heißt, da will ich eher ein Licht haben, ich weiß gar nicht, wer es sagte, mal so ein Komödiant oder ein Kameramann, der mit so einem Komödianten gedreht hat, der sagte, ach, wenn mir einfällt, jetzt an der Stelle hier in der Tür eine Faxen zu machen, dann soll man die Faxen sehen, also macht das mal bitte hell, ne? Oder solche Sachen. Also das ist da nicht so, ja, ist die Frage immer, wo fokussiert man drauf, ne?
Das ist ja interessant, was Sie da jetzt gerade angesprochen haben. Das heißt im Grunde, das ist die fehlende Filmkultur, die wir haben, so ein bisschen, dass wir sagen... Ja, vermutlich. Tatsächlich. Das finde ich super interessant, weil ich das Gefühl habe, also das natürlich unter Filmnerds, Leute, die so, ich bin ja auch, Filme sind ja auch so ein bisschen mein Leben. Ich habe früher Kurzfilme gemacht, aber ich bin so auch, also hatte 1000 Videokassetten früher und heute habe ich 1000 DVDs und Blu-rays und so. Also ich beschäftige mich natürlich auch sehr viel mit diesem Thema und dadurch habe ich das Gefühl, die Leute, die ich kenne, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen, die sehen halt auch immer aus einer gewissen Sicht auf Filme und dann gucken sie sich das deutsche Kino an, das amerikanische und europäische und was auch immer. Und die Leute, die tatsächlich Filme machen und Kino machen in Deutschland, die schauen natürlich auch ein bisschen, was funktioniert hier, weil so wenige Sachen hier funktionieren, zum Beispiel fürs Kino. Die Idee ist gar nicht so wichtig, wie es dann aussieht. Es geht um ganz andere Schwerpunkte da. Ja. Und so habe ich das Gefühl, dass man aber so gar nicht bestehen kann, wenn man auch mal vielleicht sagt, ach, es wäre ja schön, wenn der deutsche Film zum Beispiel wieder international noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, wie er vielleicht mal... Vor allem, gut, das ist schon sehr lang her, so zu Fritz Lang-Zeiten oder so, da war Deutschland ja noch eine ganz andere Filmhochburg. Ja,
ja, richtig.
Muss man sagen. So. Und das ist die Frage, wie kommt man da eigentlich hin? Braucht man dann einen Nachwuchs, so wie so eine Bewegung, so Film Noir oder New Hollywood oder so, die sagen so, ah, wir machen jetzt neue deutsche Filme. Ja, wie es ja vielleicht schon mal so gegeben hat, wie so zu Fassbinder-Zeiten.
Ja, war junger, neuer deutscher Film hieß sie dann. Ne?
Ja, neuer deutscher Film, genau.
Ja, die letzte Bewegung, die es so gegeben hat, war Dogma 95.
Mhm.
Das war die letzten, die so gesagt haben, okay, wir stellen mal 10 Regeln auf hier und dann werden alle Filme jetzt so gemacht, fertig, aus. Ne? Wenn man diese Regeln mal so unter einem Begriff subsumiert, dann kann man sagen... 9 davon sind kostensparend. Ne? Alles, was teuer ist, wird verbannt. Ne? So, und dann, die 10. Regel war, der Regisseur wird nicht genannt.
Ja, genau.
Das ist dann so ein bisschen...
Also natürlich, aber Dogma ist ja eher so skandinavisch eigentlich. Ja,
das
ist
ja klar, das hat nichts... Das haben 3 dänische Regisseure sich ausgedacht. Ne? Mhm. Und die haben dann irgendwann mal gesagt, jetzt ist Dogma auch wieder vorbei. Guckt man die Filmgeschichte eigentlich an, dann stellt man fest, dass es da immer eine Parallelbegehung war. Also es gab immer die arrivierten Regisseure, die Budgets hatten und in Studios saßen. So. Und dann gab es die jungen Regisseure, die jungen Wilden, die haben einfach auf der Straße angefangen mit realistischen Themen. Ne? Also das fängt an, sagen wir mal, nach dem Expressionismus mit Neue Sachlichkeit. Der Film von dem Robert Siodmak, der auch jahrzehntelang auf der Liste der 10 besten Filme, die jemals gedreht worden sind, Menschen am Sonntag, hat sich ja einfach eine Kamera genommen und ist in Berlin rum und hat dann am Ende der Stummfilmzeit einfach mal die Leute so gefilmt, wie sie ihren Sonntag verbringen, fertig, aus. So, das ist dann die neue Sachlichkeit daraus entstanden. So. Mhm. In Frankreich war es dann der poetische Realismus, der daraus entstanden ist gleichzeitig. Dann gab es den italienischen Neorealismus, der auch eine Abkehr war von der Studiobewegung. So, und so zieht sich das durch. Und der entscheidendste neue Stil war die Nouvelle Vague, die auch so entstanden ist. Ne? Wo der Truffaut so einen Aufsatz geschrieben hat hier über eine gewisse Tendenz im französischen Kino. Das kommt manchmal auch so vor, dass so ein Pamphlet am Anfang war. Ne? Also... Und haben die Nouvelle Vague-Regisseure eigentlich auch Themen genommen. Und man sieht das auch in der Kameraarbeit, die so auf der Straße zu realisieren sind. Vorher war das nicht so. Ne? Und dann gehen diese, bis sie dann auch etabliert sind und auch im Studio sitzen und auch das dicke Budget haben. So, und dann kommt die nächste Generation wieder, die das ablöst. Also so war es bisher. Jetzt hat sich das so ein bisschen alles gewandelt, weil... in der Zeit war die Technik immer so teuer. Ne? Also man musste 35 mm haben. So. Ja. Und die Einführung des 16 mm Films hat ja auch einen ästhetischen Umbruch geführt. Ne? Dass man mit 16 mm waren die reinen Materialkosten sinken dann beim Film ungefähr, glaube ich mal, so über den Daumen aus heutiger Sicht so auf ein Viertel runter. Also man kann sehr viel mehr Experimente machen und muss also nicht genauso auf das Material gucken, das Drehverhältnis, also von dem, was ich wegschmeiße, zu dem, was ich nehme, was heute ja gar kein Thema ist. Heute kann ich ja 1 zu 100 drehen oder 1 zu 1000. Aber damals war es noch so ein bisschen. Und als die DSLR-Kameras mit der Einführung der Canon 5D Mark II, das war ja die erste, die wirklich als Fotoapparat sehr, sehr preiswertig war, ein HD machen konnte, also in einem technischen Format dreht, was für eine Kinoprojektion völlig ausreichend ist, zu dem damaligen Zeitpunkt ist. Da hatte ich eigentlich auch erwartet, dass irgendwie so eine ästhetische Umbruch, will man es mal nennen, wie bei der Einführung von 16 mm kommt, aber ist ausgeblieben. Ne? Und heutzutage sind ja die Kameras so unglaublich gut und unglaublich günstig geworden. Und von der Seite passiert da nicht so viel. Ne? Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass im Gegensatz zu früher die Kameras jetzt einfach, oder der andere Rest von dem ganzen Filmemachen so viel teurer geworden ist, dass diese große Ersparnis von dem Material keine Rolle spielt mehr. Ne?
Ja, das finde ich ja auch super spannend. Also als ich vor 20 Jahren, ist es jetzt auch schon mittlerweile her, meinen zweiten Kurzfilm gemacht habe, der ein bisschen aufwendiger war und den wollten wir unbedingt auf 35 mm realisieren und das hat dann budgetmäßig irgendwann nicht mehr hingehauen. Dann ist auch der eigentliche Kameramann abgesprungen, weil er gesagt hat, er dreht nicht auf digital und dann haben wir auf digital gedreht und das war so eine digital-DV-Kamera, die ja trotzdem immer noch im Verleih, war die relativ teuer. Aber Wenn man es natürlich heute sich anschaut, ist eigentlich die Bildqualität jetzt nicht so super. Also das kann jedes iPhone mittlerweile besser. Ja. Und so, dass ich theoretisch heute, wenn ich einen Film mache, natürlich da überhaupt gar keine Kosten mehr habe, was die Technik angeht, wenn es um Kameras geht, was undenkbar war vor 20 Jahren, undenkbar war. Dadurch hat jeder die Möglichkeit. Es gibt ja auch Regisseure, Spielberg hat es ja auch gesagt, jeder hat so ein Device in der Hand, macht eure eigenen Filme. Ja. Oh. Dafür gibt es eigentlich, habe ich das Gefühl, wo doch jetzt jeder eigentlich eine Kamera hat, gibt es doch wenig Sachen, die dann irgendwie so herausstechen. Also es gibt natürlich unglaublich viel Material, aber dass wirklich was entsteht oder so eine Bewegung oder irgendwas, wo man sagt, wow, man hat ja das Gefühl bei diesem Ganzen, was auch dann übers Internet natürlich sehr schnell veröffentlicht werden kann, können auch Kurzfilme sein, müssen ja nicht immer Sachen von Influencern sein, das lassen wir mal außen vor, also irgendwelche Clips sind ja keine Filme in dem Sinne.
Ja.
Aber da passiert trotzdem nicht so viel, das ist so eine ganz andere, also es wird filmisch richtig, nicht so sehr, habe ich das Gefühl.
Oder, ja, das kann sein. Oder es kommt nicht durch.
Oder es kommt nicht durch, ja.
Es kommt einfach nicht durch. Ne? Das heißt, dadurch, dass das erstickt so ein bisschen im Überangebot, so diese Sachen. Ne? Ich meine, ich hatte ja auch den Fehler gemacht, ne? Dass man sagt, dass ich sagte, als ich nach meinem Studium angefangen habe, die Welt hat auf mich gewartet und mein Talent wird sich schon, wird sich schon von alleine durchsetzen. Ne? Und das ist dann anders gekommen, weil man ist ja von vielen talentierten Menschen umgeben, die auch viele Ideen haben und es hängt ja nicht nur immer an einem selbst. Also ich denke schon, dass es 50-50 ist, dass es nicht so ein Wow-Moment ist, ganz einfach, weil zu viel Film da ist. Ne? Also so zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Film wie Außer Atem, der zur rechten Zeit kam und seine einfach auch so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, so ein bisschen und ja auch viele Zufälligkeiten hatte. Ne? Also es wurde ja immer darum gerätselt, wieso der so Matchcats drin hat. Ne? Und wo wir sagen können heute, boah, revolutionär und ich weiß nicht, was, wenn man jetzt in die Filmgeschichte reingeht, also man kann ja wirklich die Filmgeschichte einteilen in vor Nouvelle Vague und nach Nouvelle Vague. Also da ist ja wirklich prägend jetzt. Ist ein bisschen, wir sind ja ein bisschen über die Hälfte drüber. So. Das war ja 1960 so. Und der Godard, der Regisseur, hat dazu gesagt, ja, wenn man mit 30 seinen ersten Film macht, dann packt man alles da rein, was man bis dahin erlebt hat, mit der Konsequenz, dass er zu lang ist. Und der hat einfach den Film eingekürzt. Er hat einfach alles rausgeschnitten, fertig, aus. Also er hat da keine große Intention hintergesehen oder hat er sich nicht großartig Gedanken gemacht. Und er sagt sogar, er hat sogar mit der Katharin gewürfelt, wer jetzt rausfliegt aus der Szene, da vom Bild, der Belmondo oder John Seberg. So ist er dann entstanden. Was ich aber damit sagen will, ich will die Leistung gar nicht schmälern, aber wenn ich mir vorstelle, dass man heute, wenn man jetzt wirklich so ein anderes Konzept macht oder so, dass man ja, einfach untergeht damit, mit dem, was man macht. Ne? Also es ist nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, den man, das ist schwierig zu kriegen. Ne?
Ja gut, ein anderes vielleicht. Das ist ja, alles hat seine Zeit so ein bisschen oder ist in seiner Zeit, bekommt es das Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, heute muss man es natürlich anders münzen. Also ich habe natürlich auch mir überlegt, es gibt ja Leute, die machen Kurzfilme heutzutage und dann packen die auf Vimeo oder irgendwas und dann sind die da für immer und dann kannst du jemand, wenn du jemanden triffst, kannst du sagen, guck mal, da ist mein Kurzfilm und ja, dann guckst du den mal, aber es interessiert auch nicht wirklich so viele Leute und dann habe ich gedacht, wo sind denn eigentlich die Zuschauer heute? Die Zuschauer sind ja, die swipen heute den ganzen Tag, die haben die ganze Zeit ihr Handy in der Hand und gucken sich kurze Clips an, die unter einer Minute sind. Da sind ja eigentlich die Zuschauer. Die sind nicht im Kino, die sind nicht vorm Fernseher, die sind manchmal vorm Streaming, aber vor allem sind sie doch eigentlich beim Swipen.
Ja.
Das heißt und eigentlich.
Beim, ja. Und beim Gaming.
Ja, das immer größeren Stellenwert einnimmt, manchmal vielleicht sogar dann die Filmindustrie überholt, gell? Irgendwie so hat man das Gefühl. Oder schon überholt hat.
Hat sich schon überholt. Also ich denke mir, ich habe ja auch viel unterrichtet. Und an einigen Hochschulen, vor allen Dingen privaten, die auch Gaming anbieten, war die Anzahl der Leute, Studenten, die sich für Gaming interessieren, höher, die Einschreibzahlen als im Filmbereich.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Wie finden Sie denn generell die Entwicklung, wie sich Film und dieses Streaming und dieses Überangebot entwickelt hat? Wie empfinden Sie das selber? Als was Positives?
Teils.
Teils. Was könnte denn das Positive sein daran?
Ja, das Positive ist eigentlich, dass, ja, ich meine, die Qualität der Filme ist extrem hoch geworden dadurch. Ne? Also die Serien finde ich auch eine unglaubliche Dramaturgie, vom Licht her und von der Kamera her auch sehr gut. Ich selbst halte mich da immer schwer zurück, weil ich dann so in so einem Binge-Watching verfalle und schon die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich mich dann, dass ich dann nicht aufhören kann. Also da habe ich genau das gleiche Suchtverhalten auch. Also das finde ich schon, die Qualität ist super und ist eine Riesenindustrie. Leute verdienen alle ihr Geld. Also das finde ich positiv. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen negativ finde oder finden könnte, ist, dass da natürlich auch eine Marktmacht entsteht und dass da natürlich auch Menschen dran sind, die dann einfach bestimmen, was jetzt gerade geguckt wird oder die es einfach dann auch sagen können, nee, das zeigen wir nicht. Und wir haben ja gerade ein bisschen darüber lamentiert, nenne ich es mal so, dass vielleicht die Experimentierfreude fehlt. Und ich habe ja auch angeführt wegen Außer Atem, dass das heute vielleicht nicht so richtig hochkomme. Das kann ich mir vorstellen, ist so ein bisschen, wo man sagen kann, also das will ich jetzt gar nicht sehen oder so Sachen. Ne? Also ist so ein bisschen wie vielleicht neue Musik, die dann auch ganz verbissen kämpft um die letzte Stunde Sendezeit, die sie noch irgendwie auf einem öffentlichen rechtlichen Fernseher haben, samstags nachts von 2 bis 3 oder so ungefähr. Ne?
Ja gut,
Das ist so ein bisschen, also der Massengeschmack setzt sich da einfach durch. Ne? Und ich habe mir mal gerade so überlegt, wo die Frage war, nach dem deutschen Film, ob so ein Film wie Ida, so ein polnischer Film, der eigentlich um die polnische Antisemitismus in der Nachkriegszeit geht, der vom Format und von der Bildgestaltung so strange ist und für mich so neu war, oder auch denken Sie an den Film mit dem Der Leuchtturm, mit dem Defoe.
Ne, ja, William Defoe. Ja, Robert also Eggers.
Genau, und dann der in so einem komischen Format daherkommt, yeah, ne, und dann so hoch kontrastreich ist und ob man in Deutschland sowas machen könnte. Ne? Also, ich weiß nicht.
Könnte man?
Ja, technisch schon, aber ob wir da jemanden haben, der dann sagt, ja, das ist, können wir machen. Ne? Also wenn ich da mir vorstelle, ich schreibe dieses Drehbuch an die Filmstiftung und schicke denen das in der Hoffnung, in meiner naiven Hoffnung, dass ich dann denke, die finden das gut und geben mir dann als nicht vernetzter Filmproduzent die Chance, sowas zu drehen, denke ich, sind die Chancen eher ein bisschen schlecht. Ne? Also das ist, mal abgesehen von anderen Dingen, so ein bisschen dabei. Ne? Das ist so ein bisschen der Nachteil, den ich so finde, dass man das immer in so einem Gremium machen kann oder machen muss und nicht so, dass ich sagen kann, ich mache jetzt mal so einen Elevator-Pitch hier und treffe einen zufälligerweise, der da am Drücker sitzt in der Buchhandlung und sagt, auf ein Wort, junger Freund, was halten Sie denn von der und der Idee? Ne? Und der dann sagt, ja, ne? So, ich mache das. Ne? So.
Ja, ja. Absolut. Also jetzt einmal zu diesem Streaming-Ding, was Sie gerade eben angesprochen haben, denke ich natürlich, dass auch Streaming-Anbieter, wie zum Beispiel auch Netflix oder so, die wollen natürlich auch gerne, dass alles vielleicht das, was sie selber produzieren, auf jeden Fall sehr ähnlich wirkt. So dieser typische Netflix-Film, das kursiert ja schon, dass man sagt, ah ja, das ist ein Netflix-Film, das kann man sehen. Ich habe das letztens, als ich, weil ich beim Schreiben manchmal Filmmusik höre, habe ich so nach was Neuem gesucht, was ich noch nicht kenne, irgendwelche neuen Komponisten, nicht so Komponisten aus den 90ern oder so, die ich mir früher angehört habe. Und da habe ich so ein bisschen nach so Genresachen geschaut und habe mir Filmmusik von Netflix-Filmen angehört und habe festgestellt, dass tatsächlich, auch wenn es andere Komponisten sind, dass das immer gleich klingt, also ganz ähnlich klingt. Weil natürlich heute Filmmusik ist nochmal ein anderes Thema, da ja. Beschweren sich auch teilweise Komponisten darüber, dass sie sagen, es geht nur noch darum, dass der Regisseur sagt oder der Produzent, da ein bisschen mehr Bass und so, also es geht nicht mehr um so orchestrale Sachen. Aber daran kann man zum Beispiel das auch erkennen, dass das alles wie eine Masse ist, die eigentlich, es wird reproduziert, hat man das Gefühl. Und so ist das auch bei Filmen dann natürlich, dass man sagt, wir sind Netflix. Und so wie wenn ich jetzt in DM reingehe, dann weiß ich, mein Deo steht immer links hinten. Und so ähnlich ist es auch, wenn ich Netflix anmache, weiß ich, Netflix-Film, da ist immer die und die Dramaturgie. Ich werde nicht überrascht. Und das wollen die aber auch ein bisschen so, habe ich das Gefühl, ja, dass es so ist.
Ja, das ist natürlich Spekulation dabei. Ne? Auf der anderen Seite,
ja.
Wir sind ja beide schon ein bisschen älter, wir dürfen ja auch mal von früher jammern.
Ja.
Was hatte früher den Vorteil, dass der Medienkonsum geringer war? Ne? Also einmal in der Woche ins Kino oder einmal im Monat im Kino und solche Sachen oder... Was natürlich auch ganz weg ist, ist so, dass also Kinos damit früher geworben haben, wie lange so ein Film lief. Ne? Also das war dann schon großartig, ne? Dass man sagen kann, der läuft so und so lange, dieser Film, weil einfach der Medienkonsum geringer war. Ne? Und der Trick war ganz einfach, bei manchen Filmen konnte man schon sagen, die hat man in einem kleinen Kino gestartet, um dann zu sagen, hier ist ausverkauft. Ne? Hier ist ausverkauft, um dann zu sagen, den musst du unbedingt sehen. Ne? Also so Filme, die so ganz langsam angelaufen sind oder die so eine immer größer wurden, wie Easy Rider oder solche Sachen, das ist ja auch weg. Ne? Das, denke ich, liegt aber auch daran, am Medienkonsum, an dem Konsumverhalten, ne? Dass ich sagen kann, ja, ich möchte einfach hier... mehr, mehr und so fort. Ne? Also es gibt ja da der Film, Truman Story, von Peter Weir, wo jemand... Truman Show, ja, Truman Show, genau, so heißt er ja. Ne? Also die Story ist ja bekannt, wo jemand sein ganzes Leben lang eigentlich nur ein TV-Star und der wusste das nicht und irgendwann mal gibt es den Moment, wo die Show endet. Aber nicht offiziell, sondern weil er dahinter gekommen ist und verlässt diese Kulisse. Und dann schalten die ab und dann werden die Zuschauer gezeigt, die gar nicht begreifen, was eigentlich da passiert ist. Und einer meint dann nur, ach ja, schalten wir um, was kommt denn auf einem anderen Programm? Ja, ne? Die Schlussszene da. So. Ja. So ist das so ein bisschen. Ne? Also wir, ist so für mich selbst der Eindruck, als ich, es war einmal in Amerika Scorsese gesehen habe und ich habe da bei der Bavaria in Nachtschicht gearbeitet und hatte dann morgens Zeit, in die Arbeitslosenvorstellung zu gehen vom Kino. Und als ich um 3 Uhr nachmittags rauskam, war ich wie auf Droge. Ne? Das ist schon, also da denke ich, hat sich unser, einfach das ist so, so ein bisschen das, glaube ich, der, das, was dahinter steckt, ist so ein, dass sich Qualität nicht endlos vermehren lässt, sondern dass man da natürlich dann auch immer wieder Dinge begegnet, die ähnlich sind. Ne?
Ja, klar. das auf jeden Fall. Aber das zweite Mal in Amerika ist Leone, oder? Ist das nicht sehr?
Ja,
ist
genau.
Ich möchte sie nicht dauernd, möchte ihn nicht zu nahe treten, wenn ich sie verbessere.
Nein, ist doch gar kein
Thema. Überhaupt nicht. Sergio. Aber das, ich habe nur gerade überlegt. Aber ja, genau, Sergio Leone. Ja, natürlich. Also das war alles, das, ich glaube, wir verbinden damit natürlich auch ein anderes Gefühl, weil es vielleicht auch weniger gab damals. Dann hat das, was es gab, hatte einen größeren Einschlag sozusagen auf uns. Auf der anderen Seite, jetzt gerade aktuell läuft ein Film im Kino, der heißt Blood and Sinners, der ist von Ryan Coogler. Ich habe ihn selber noch nicht geschaut, es ist eigentlich ein Genrefilm und der läuft sehr gut. Der ist finanziell sehr erfolgreich, obwohl er eigentlich eine Art Independent, ist ein Studiofilm, aber er hat kein großes Budget und so weiter und so fort. Und ich habe schon das Gefühl, und das, so geht es mir zum Beispiel auch bei meiner Tochter und ihren Freundinnen. Also meine Tochter ist jetzt 16 und die ist, musste natürlich mit sehr vielen Filmen, musste die gucken über mich, also musste filmisch da erzogen werden, ob sie wollte oder nicht. Und die schauen auch gerne kleine Filme. Also die haben auch dieses überproduzierte, relativ satt. Und das meinte ich eben mit diesem beschriebenen Blood and Sinners. Ist zwar ein Genrefilm, aber die Leute gehen mehr, habe ich das Gefühl, in sowas, als dass sie sagen, oh, der neueste Marvel. Weil ich habe das Gefühl, diese Marvel-Filme oder diese Star-Wars-Sachen oder was auch immer jetzt an großen Sachen ins Kino kommt, das ist so ein bisschen, wie das früher war, vor dem New Hollywood, als man lange Zeit nach Kleopatra noch das nächste ägyptische Riesenepos gemacht hat und irgendwann hat keiner mehr Bock drauf gehabt. So, und dann kam dieses New Hollywood. Und ich glaube, dass so eine ähnliche Phase leitet sich gerade auch ein, ja. Dass man sagt, ich kann es nicht mehr sehen. Gerade bei jungen Leuten auch, ja. Das ist auch die Hoffnung, die ich habe.
Ja, das ist richtig. Also ich habe da auch mir verschiedene Filme angeguckt und ich hatte das Gefühl, ich verstehe gar nicht, worum es geht.
Ja.
Ne? Das ist so wie es eigentlich aufgekommen ist mit Steven Spielberg und Indiana Jones, so dieser Rhythmus des Achterbahns fahren. Also wenn jetzt irgendwie eine bedrohliche Situation war und dann ist sie nicht zu Ende, sondern kommt man in die nächste rein und so. Ne? Das ist dann irgendwann für den Zuschauer ermüdend. Das denke ich dann auch. Ne? Aber gut, ich meine, das Kino bietet an und wenn Sie da auch von Ihrer 16-jährigen Tochter sprechen, dann ist natürlich, da macht jeder seine Lernerfahrung und ist natürlich auch, mit welchen Filmen ich sozialisiert worden bin. Das ist schon ganz klar. Und irgendwann hat man ja das Gefühl, so, jetzt habe ich alles gesehen und das Thema ist durch und ich brauche da jetzt nicht den 25. Aufguss von irgendwas. Ne?
Absolut, so absolut.
So ist es.
Aber sagen Sie mal, in Ihrer persönlichen Biografie, weil Sie jetzt so sagten, dann habe ich festgestellt, die Welt hat doch nicht auf mich gewartet. Ich meine, Sie haben ja als Filmlichtexperte, haben Sie es ja doch zu was gebracht. Heißt, die Welt hat ja doch auf Sie gewartet. Naja, aber auch wenn man Film, Sie können das sehen, auch bei, wenn man Filmlicht oder Licht irgendwas bei Wikipedia, Ihr Buch wird da sofort genannt. Also das ist ja, Sie sind ja schon die Quelle. Für dieses Thema, das ist, finde ich, ganz toll oder auch vor allem finde ich es ganz wichtig, weil man es letzten Endes ja eben so, sonst so sträflich teilweise ignoriert, habe ich das Gefühl. Heißt das aber für Sie im Umkehrschluss, dass Sie sagen, ich bedauere es, ich hätte gerne lieber, also es ist ja noch nicht zu spät, aber lieber große Filme gemacht zum Beispiel stattdessen oder auch als Kameramann zum Beispiel?
Ja, ich habe lange als Regisseur gearbeitet im Bereich Auftragsfilm. Liegt vielleicht auch so ein bisschen in meiner Person begründet, dass ich da einfach mich nicht so sehr in die Senderstrukturen so eingefügt habe und hatte dann mit einem Partner zusammen meine Produktion und hatte eigentlich nie das Bedürfnis nach meiner Filmlichtgeschichte oder so oder die großen Budgets da als Kameramann zu arbeiten. Wenn man jetzt sagen würde, ja, ich will nicht sagen, wenn man jetzt auf sein Leben zurückguckt, kann man ja sagen, ja, an der Stelle, heute aus heutiger Sicht, wäre ich vielleicht besser da abgewogen oder so Sachen. Ne? Aber es liegt ja nicht immer an einem selbst dabei, ne? Dass man dann das so macht. Ich glaube, der Erfolg des Buches, um das nochmal zu sagen, und das erklärt es auch so ein bisschen, ist so, dass ich das Buch zu einem Zeitpunkt geschrieben habe, wo ich selbst wenig Ahnung hatte. Ich will nicht sagen, gar keine Ahnung, aber wo für mich die Probleme, wie näher ich mich dem Thema, wie handle ich das, wo stelle ich einfach die Lampe hin, sehr viel wichtiger waren, als zu sagen, ich habe jetzt den und den Film gedreht und da habe ich das und das gemacht. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das Geheimnis, kam dann so bei den Lesern auch an, die alle dann das Buch gelesen haben. Und mittlerweile kommen große Kameraleute auf mich zu, wie Stefan Zschupek und die einfach auch das Buch gelesen haben. Die sagen, ah, ich habe dein Buch gelesen, super. Und das hatten wir damals in der Schule und das hat mir so ein bisschen den Weg gezeigt. Ne? Das war einfach der Vorteil, dass ich es selbst nicht wusste und einfach aus der Not heraus dann auch die großen Kameraleute gefragt haben, wie macht ihr das? Ne? Oder was ist für euch wichtig? Oder wie standet ihr am Anfang von eurer Karriere so ein bisschen? Ne? Also
Na gut, ja. Aber das ist ja auch vielleicht die Kunst, sozusagen, okay, ich habe genau dieses Thema und das Thema interessiert mich. Es geht mir gar nicht so sehr um das große Ganze, den Film so, sondern ich habe diesen spezifischen Teil und da bin ich der Beste. So, das ist ja, ja auch was ganz.
Was ich für mich selbst interessant fand, also ich habe das Buch angefangen so 1988 zu schreiben und so ist 1990 war ich dann so fertig, also jetzt 35 Jahre her. Und ich dachte eigentlich, als ich die erste Auflage fertig hatte, dachte ich so, dann ist es, mehr gibt es über dieses Thema nicht zu sagen. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich mittlerweile sehr viel oder durch die intensive Beschäftigung seit dem Tag sehr viel mehr und sehr viel mehr so in dieses Geheimnisvolle eingestiegen bin. Und was ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war so ein Fakt wie Licht und Bewegung. Also das finde ich ist so für mich so das Faszinierende eigentlich beim Film, dass man, dass sich das Licht ändert. Ne? Also da habe ich mich wirklich um 180 Grad gedreht. Also als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich mir, ja, ich leuchte mein Set hier so aus, so wie es so ist und dann drehen wir das ab. Und mittlerweile würde ich sagen, die Kunst, und das ist einfach der wenn wir jetzt wirklich aufs Licht zu sprechen kommen, und jetzt beantworte ich vielleicht doch nochmal die Frage, warum sehen amerikanische Filme im Licht anders aus als Deutschland, als deutsche Filme, ist, dass sich das Licht bei den amerikanischen Filmen ändert. Ne? Also, typisches Beispiel jetzt hier, oder aktuellste Beispiel ist jetzt hier dieser Raum, die Sonne wandert weiter runter und jetzt ist das Licht anders, als wir zu Beginn unseres Interviews. So, das heißt, wenn wir jetzt hier ein Kammerspiel drehen würden oder ein existenzielles Gespräch machen würden, also wo es richtig um seelische Tiefe geht oder Lebenskrise oder was weiß ich auch, und wir beide würden diese Szene jetzt hier spielen oder wir hätten Schauspieler dabei, dann müsste man es so machen, dass man sagen kann, das Licht am Anfang ist ein anderes als am Ende.
Ja, klar.
Weil der Zuschauer merkt es unbewusst. Oder andersrum gesagt, das würde dem Zuschauer würde etwas fehlen, was er nicht benennen kann, wenn es nicht so wäre. Also wir sind ja gewohnt, dass sich das Licht ändert. Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Keller sitze und muss da irgendwas zusammenbosseln unter Neonlicht oder Leuchtstofflicht, dann kann ich einmal sagen, ja, das gefällt mir nicht wegen dem Leuchtstofflicht, wegen der Farbe oder was auch immer. Aber das Entscheidende ist eigentlich Tageslicht, die permanenten Lichtänderungen. Die Variation und die hält einen wach und die fehlt dann dabei. Und das ist einfach diese Sterilität. Und jeden der Zuhörer kann ich nur sagen: Guckt euch einfach irgendeine x-beliebige Szene an aus eurem Lieblingsfilm und vergleicht mal, ist das Licht am Anfang der Szene eine andere als am Ende? Und eigentlich muss es das sein. Weil das ist so dieses, was die Sache realistisch macht.
Also ein organischer Prozess im Großen und Ganzen, dass man sagt, es ist ein Abbild der Realität.
Ja, einerseits das schon, andererseits also gar nicht mehr vom Realistischen her, sondern eher von der Entwicklung der Figur. Also wenn wir eine Szene sehen, dann ist es ja schon mal so von der Dramaturgie her, dass der Protagonist emotional anders am Anfang ist der Szene als am Ende. Er erlebt irgendwas, wo er sagen kann, ja, jetzt hat die Figur sich so und so entwickelt. Wenn keine Entwicklung wäre, könnten wir den Schnitt rausschmeißen, wäre langweilig. Ne? Also jetzt im simplen Gespräch hier, ne? Wir würden jetzt beide so sitzen, ne? Und über eine verflossene Liebe reden beispielsweise. Und sie würden mir sagen, die war immer verliebt in dich, hast du das nicht mitgekriegt oder so Sachen. Mal so aus dem Blödsinn aus dem hohlen Bauch jetzt so dabei. Das heißt, dann passiert ja in mir emotional was. Ne? So. Und die wirkliche Aufgabe des Lichtes ist ja, oder die Essenz in der Aufgabe des Lichtes ist ja, die inneren Beweggründe des Zuschauers sichtbar zu machen, also des Protagonisten, der Darsteller sichtbar zu machen. Also wie der sich so fühlt, das muss ich mit dem Licht nach draußen holen, wie auch immer. Ne? Also ist ja völlig klar, wenn ich jemanden im Lotto gewinnt, der muss anders ausgeleuchtet werden, als wenn ihm gerade die Katze überfahren worden ist. Das ist so ganz einfach. Und da resultiert dann einfach daraus, dass man dann sagen kann, ich kriege das mit und dann erfahre ich dann, dass die Else oder Gisela oder so eigentlich in mich heimlich verliebt war und dann bricht in mir eine Welt zusammen oder was auch immer. Und dann muss man einfach gucken, in Zusammenarbeit mit der schauspielerischen Arbeit, wie beleuchte ich ihn da anders? Was ändert sich das? Gehe ich vielleicht, vorher habe ich ihn mit hartem Licht beleuchtet und dann beleuchte ich ihn mit weichem Licht. Also brauche jetzt nicht so dicke zu sein. Ne? Oder Vittorio Storaro würde das über Farbe lösen. Ne? Der hätte dann vielleicht vorher einen blauen Touch und dann würde er vielleicht mehr so ins Rötliche reingehen oder so Sachen. Also das ist dann immer... Und die Herausforderung liegt natürlich, dass die Regie das weiß und dass man das auch im Schnitt so kaschieren kann, dass es nicht auffällt. Weil wenn es auffallen würde, dass ich dann anders aussehe, dann würde der Zuschauer günstigstens Fall vermuten und sagen, da fehlt irgendwas. Oder wieso sieht er da auf einmal so anders aus? Also wenn es bewusst wahrnimmt. Ne? Er muss es unbewusst wahrnehmen, weil dann würde er sich die nächsten 2-3 Minuten beschäftigen damit, wieso sieht er anders aus, bevor er wieder dem Film folgt. Und macht man das 2-3 Mal, dann hat man den Zuschauer verloren. Dann sagt er, ach nee, irgendwie war die Geschichte unglaubwürdig für mich oder irgendwas stimmt da nicht dabei. Ne?
Ja, ich glaube, ich finde das sehr spannend, was Sie sagen, weil das vor allem, weil es so ein unbewusster Prozess ist. Das ist ja das Interessante dabei. Uns ist das wichtig, aber wir wissen es gar nicht. Ja. So. Jetzt habe ich, Sie sind ja auch auf Instagram aktiv, so bin ich ja auf Sie jetzt wieder erneut gestoßen. Ja. Da machen Sie auch eben Reels und Kurzvideos und sprechen über Filmlicht und auch anhand von Beispielen. Ich weiß nicht genau, ob ich es da gesehen habe oder auf Ihrer Webseite. Da sprechen Sie auch kurz über einen Schwarz-Weiß-Film. Da geht es auch eben um das Thema, dass die Protagonisten in einem Raum, ich glaube, es ist ein Polizeirevier oder irgend sowas.
Ach so, ja, genau.
Die werden, genau, das ist so eine Sache. In der Totalen ganz anders ausgeleuchtet als und dann die Frau, dann gibt es eine Frau, die da sitzt.
Joan Crawford, ja.
Joan Crawford ist es, die dann im Close-Up ein ganz abgegrenztes Licht eigentlich hat. Also auch komplett anders, extra natürlich auch gefilmt wird, sodass man heute sagen würde, oh, das fällt mir jetzt aber bewusst auf.
Naja, das ist, weil ich habe das da ein bisschen anders geschnitten. Deswegen sieht man da den Übergang dabei. Sie ist in der Bewegung und es fällt nicht auf eigentlich dabei. Aber das ist ein schönes Beispiel dabei, das ist ein schönes Beispiel. Man kann natürlich spekulieren, warum sieht sie da aus? Man kann natürlich ganz einfach sagen, ja, die ist ein Star gewesen und die kann natürlich sagen, so, ich möchte so und so viel Großaufnahmen haben und der Agent steht dann dem das und das Licht. Das ist schon mal die eine, wäre jetzt so eine Plattitüde dabei. Aber bei der Szene ist auch auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich die ein bisschen genauer beschrieben. Das ist jetzt so die Kurzfassung auf Insta gewesen. Wer sich das angucken will, mein YouTube heißt Licht und Bild da in dem.
Ja, wir verlinken das natürlich auch hier in den Show Notes. Klar.
Es ist so, in dieser Szene das Besondere ist, wir sehen einmal eine realistische Szene. Wir sitzen also neben dem Vernehmungsbeamten am Tisch und wir gucken einfach, wie der Kollege in das Polizeirevier rein und sagen, aha, kommt noch so ein Nachtreporter rein und hier passiert das und das. Und dann kommt der Mann raus und dann ist ein kurzer Dialog von dem, von der Ex-Mann und sagt, ich konnte nichts für dich tun und so. Und dann wechseln wir, dann sehen wir diese Großaufnahme und der Trick ist eigentlich, oder der Hintergrund ist dabei, beim Film, wir können die Perspektive wechseln. Wir können einmal sagen, gucken uns das objektiv an, wir sind einfach so der unbeteiligte Zuschauer, wir gaffen irgendwo hin und dann schlüpfen wir in die Subjektive eines Mitschauspielers. Und da sehen wir sie aus seinen Augen, dieses etwas Madonnenhafte von unten nach oben und so, wo er sagt, aha, da erkennen wir ganz einfach, dass er sie immer noch liebt, ganz einfach. und dass er sie in einem Bild sieht, was sie gar nicht ist, sondern so die treusorgende, unselbstständige, ihn bewundernde Hausfrau und nicht die selbstständige Geschäftsfrau. Und das ist so der Trick einfach dabei, dass man da sagen kann, wir switchen einfach hier. Und in diesem Spannungsfeld operiert dann so ein Ding. Und man kann sich, es ist ganz witzig in dem Kontext, ich habe bei meinen Seminaren beispielsweise folgende Übungen gemacht, dass ich sagte, okay, wir drehen mal eine Szene hier ganz einfach, völlig simpel. Und zwar, der Schauspieler hat den Satz zu sagen, bitte verlass mich nicht. So. Und während er das sagt, das Licht ist so aufgebaut, dass es von oben scheint, werden einmal seine Augen, wenn er nach vorne geht, werden seine Augen dunkel und wenn er nach hinten geht, werden die Augen hell. Und dann ist die Wirkung ganz einfach so, während er das Satz sagt, bitte verlass mich nicht, wechseln seine Augen von hell nach dunkel. Und die Frage dann in den Raum war immer, wird er verlassen, ja oder nein? Und dann drehen wir die Szene andersrum.
Ah, so. Okay.
Dann haben wir zwei unterschiedliche Ausleuchtungsergebnisse und dann kann man sagen, ja gut, einmal wird er oder einmal wird er nicht. Sag ich, wir wissen nicht, was dem Regisseur weiter einfällt. Allerdings, und jetzt kommt der Punkt, hatte ich eine nette Erfahrung. Einer der Teilnehmer sagte zu mir, der sich vorher als Dokumentarfilmer vorgestellt hat, das war er auch, sagte, im Hauptberuf unterrichte ich Schauspiel an einer relativ großen privaten Universität. Und dem war nicht bewusst, den Einfluss des Lichtes auf sein Spiel. Das wissen 95% der Schauspieler nicht. Denen ist das nicht so klar eigentlich. Daraufhin habe ich dann 4 oder 5 Semester an dieser Universität dann Lichtsetzung für Schauspieler gemacht. Eigentlich, und das ist das Entscheidende dabei, wenn man jetzt hingeht und man macht das falsche Licht für die Szene, kommt die Emotion nicht rüber. Aber wenn man jetzt fragt, woran hat es denn gelegen, dann sagen natürlich alle, ja, wie kannst du denn jetzt hier Emil Plüschohr für diese Rolle benutzen? Ist doch klar, der kann das nicht, da kommt nichts rüber. Man findet nur das, was man sucht, hat Einstein gesagt. Das heißt also, der Fehler ist eigentlich im Licht dabei und da ist das Entscheidende. Und das ist irgendwie so eine, genau in diesem Spannungsfeld zeigt auch diese Szene dabei. Deswegen muss man auch das Licht ändern und sagen kann, das Licht hilft dem Schauspieler einfach zu sagen, das ist die glaubwürdige Emotion, dass ich glaube, jetzt sehe ich die Trauer oder jetzt sehe ich die Verlassenheit oder die Freude oder jetzt sehe ich die Lust in ihrem Gesicht. Und deswegen, ne? Ja, wir hatten ja gerade ein Beispiel für gewählt von Sergio Leone,
ja.
der über Clint Eastwood gesagt hat. Der hat nur 2 Gesichtsausdrücke, mit Hut und ohne Hut.
Ja, genau. Ja, das ist faszinierend. Aber reizt sie das denn nicht, wie einen tollen Film zu machen mit tollem Licht?
Ja, schon, klar, schon. Natürlich. Also ich warte ja auf Angebote.
Verstehe.
Ne? Also wäre Lust. Aber das ist ja nicht meine eigene Entscheidung gewesen. Also ich arbeite damit schon mit Independent zusammen und dann beratschlagen die mich und fragen die mich so ein bisschen für eine Szene und so Sachen. Und vielleicht können wir es auch nochmal aufklären hier ein bisschen. Es ist ja so, in Deutschland oder in der selbst bei den Filmstudenten ist es ja so, dass die Arbeit mit dem Licht, ich pauschalisiere jetzt mal ein bisschen, ne, habe ich oft erlebt, dass die Arbeit des Lichtes gar nicht so als die Arbeit des Kameramanns sehen. Also für die ist die Arbeit des Kameramanns oder DOP, wie sie sich dann nennen, also Director of Photography, ist eher so, dass man sagen kann, ja, die Kadrage, also die Bildgestaltung und dann schwenken und zoomen und fertig aus. Und das Licht wäre die Aufgabe des Oberbeleuchters. Und
ja.
Dem ist nicht so. Also, wenn man jetzt einen deutschen Kameramann in Amerika sieht, dann haben die oft ein Problem. Und Robbie Müller hatte auch dieses Problem, dass er sagen kann, ja, dann sitzt du nicht mehr hinter der Kamera und schwenkst auch nicht mehr, sondern du sitzt neben der Kamera. Du machst das Licht und du hast deinen Operator und bist quasi wirklich dann, machst die Bildgestaltung von außerhalb, aber du brauchst selbst die Kamera nicht bedienen und legst fest, wie das Licht ist. Und Licht ist eigentlich die Kernkompetenz des Kameramanns. Ne? Also das ist dann so, wenn mich ein junger Kollege dann fragt, ne, der sich dann DOP nennt, ne, wo ich dann denke, wieso fragst du mich? Du bist hier der Entscheider. Du musst eigentlich sagen, als DOP musst du dein ganzes Team führen und du bist der Entscheider, der das Licht macht. So,
Also, aber hat man nicht früher auch, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich hatte das so irgendwie vage noch im Kopf, dass man gesagt hat, ja, es ist eben, und ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt als Wort, ein lichtsetzender Kameramann oder halt keiner.
Ja.
Also einer, der kann das und der andere kann es halt nicht, so als Fähigkeit.
Ja, das ist so ein bisschen, dass man sagen kann, man braucht einen Kamera-Operator und man braucht einen dann fürs Licht. Ne? Und die, es ist ja so, die, das ist ja so eine Pyramide, ne? Also wenn man sagen kann, ein Regisseur macht vielleicht 10 Filme in seinem Leben oder 15 und ein Kameramann macht 150 Filme und ein Kameraoperator und ein Schwenker, der nur die Schwenks macht und der macht dann 200 oder 300. Ne? Oder man brauchte damals in der guten alten Zeit, brauchte man wirklich einen Spezialisten, der auch gut die Schärfe ziehen konnte und solche Sachen, dann sind alles Fähigkeiten, die man trainieren muss, die jetzt nicht unbedingt ein Kameramann hat. Ne? Also das ist so, geht so ein bisschen hierarchisch runter. Ne? Und im Fernsehen kann man natürlich aus, daher kommt ja dieser Begriff lichtsetzender Kameras, weil man da mit mehreren Kameras oft bei Shows dreht und einer bestimmt dann das Lichtkonzept und die anderen hat man dann seine Schwenker. Ne? So ein bisschen, ne?
Wenn Sie selber Filme schauen, schauen Sie immer aufs Licht?
Also ja, kann man schon sagen. Also mir fallen bestimmte Szenen auf, wo ich dann sagen kann, die sehen aber jetzt anders aus oder hier hat das Licht gewechselt oder solche Sachen. Und hier sind besondere Effekte dabei. Das fällt mir dann schon auf. Dann vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht beim 10. Mal. Wenn ich dann bestimmte Szenen sage, die waren so interessant oder warum ist die Szene interessant? Es gibt natürlich auch bestimmte Dinge, wo ich weiß, da vom Schnitt her, wenn ich so etwas sehe, dann verbirgt sich da mehr hinter. Also als Beispiel, wenn man jetzt das, was ich gerade sagte mit dem Lichtwechsel von weich auf hart oder so, wenn ich die Szenen direkt hintereinander schneiden würde, dann würde man genau den Effekt haben, dass man diesen Lichtwechsel sieht und fragt, warum ändert sich das Licht? Aber das ist dann falsch, sondern ich soll es ja intensiv spüren. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel so jemand sieht, der hat eine Zeitung und ich springe dann hinter seine Zeitung und er macht das Bild dann frei dabei, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass man den Abstand zwischen zwei Szenen einfach größer haben will, dass man also nicht so direkt das vergleichen will. Und dann gucke ich mir die Szene schon mal an und denke, da ist meistens mehr dahinter. Ja, das sind dann irgendwelche Dinge, die man einfach so ins Unterbewusstsein schieben möchte. Dann achte ich schon darauf. Ne? Mhm. Ist ja leider nicht so, dass ich im Kino sagen kann, Moment mal, können Sie die Szene nochmal machen? Ja. Ist aber im Grunde genommen, ist ja ein bisschen, muss man natürlich auch sagen, sowas ist natürlich in so einer Analysephase, ist in gewisser Weise natürlich auch ein bisschen unfair, weil ich sage meinen Studenten auch immer, ihr macht ja einen Vertrag mit dem Zuschauer. Das heißt, der Vertrag lautet, du guckst in den Film von Anfang bis Ende an, es wird nicht angehalten und wird nicht zurückgespult. Bingo. Und was du in dieser 2 Sekunden, also in den 50 Bildern zeige, was du da aufnimmst, das ist Realität und es gibt ja so Internetgeschichten, die zeigen dann, sagen dann, die 50 größten Filme, Fehler in so Filmen dabei und da machen sie eben Folgendes, sie suchen dann so lange, bis sie dann eben hinten in der dritten Reihe dann jemand finden, der dann die falsche Armbanduhr hat oder so, aber das ist ja nicht Sinn, sondern das läuft ja durch. Ne? Also ich meine, wenn ich mir Harry Potter angucke, dann glaube ich ja, dass der auf dem Besen fliegen kann. Ne?
Ja, es ist ja das, was mit mir passiert, während ich den Film gucke, wie Sie sagen. Also, dass diese ganzen Elemente, die zusammenspielen, die so gut inszeniert sind, dass es mich ja im besten Falle mitnimmt auf irgendeine Reise und ich eigentlich abschalte. Und wenn ich natürlich ein Bild oder eine, das ist ja auch vielleicht manchmal so, wenn man eine Szene sich nochmal anschaut, weil die einem so gut gefallen hat, sie wird einem aber, glaube ich, nie so gut gefallen, wenn man sie einzeln sieht, als wenn man sie im Fluss des Films sieht.
Richtig.
Weil das eine ganz andere Emotion herstellt, ja, im Fluss.
Ja, natürlich, das ist einfach. Aber ich unterrichte ja die Studenten, damit der deutsche Film besser wird. Da muss, ja, man muss natürlich auch mal gucken, wie andere das machen, ne? Wo das Geheimnis hinterliegt. Ne?
Ja, absolut. Gibt es einen Film, wo Sie sagen, der ist ganz besonders gut ausgeleuchtet?
Ja, das würde ich sagen. Das sind die 12 Geschworenen von Sidney Lumet in der Fassung da. Die finde ich nach wie vor einen sehenswerten Film, der besonders gut ist, einfach so. Der ist aus. Einmal ist er vom Anspruch, deswegen würde ich den auf jeden Fall empfehlen, weil er spielt in einem Raum, in einem Gerichtssaal, wo man sagen kann, ja, wieso sollte sich denn das Licht ändern oder warum sollte sich das Licht denn da variieren dabei? Das ist der eine Grund und es variiert quasi von Szene zu Szene. Ne? Ist auch ein sehr berühmter Kameramann, Boris Kaufmann, der den gedreht hat. Dabei, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, er hat so einen Lensplan sich gemacht. Er hat sich gedacht, er möchte, dass der Raum im Laufe der Zeit so klaustrophobisch wirkt. So. Und dafür ist er dann hingegangen und hat sich gedacht, so das erste Drittel drehe ich mit Weitwinkel oberhalb der Augenhöhe. Ne? Das heißt also, wenn ich mit Weitwinkel drehe, also jetzt hier ist ja auch ein Weitwinkel, dann ist es ja so, dass ich ja, wenn ich jetzt hier näher rangehe, oder von hier aus vom Weitwinkel ist der Hintergrund sehr viel weiter weg mit Weitwinkel. Ne? Mhm. So. Und Augenhöhe ist so ein bisschen, dass man so von oben guckt. Das zweite Drittel ist dann mit einem Normalobjektiv, das heißt also, da ist der Abstand von vor der Kamera zum Protagonisten, zum Hintergrund ist ungefähr gleich. Auf Augenhöhe und das dritte Drittel ist dann, das letzte Drittel ist dann so mit Teleobjektiv gemacht, dann, das heißt, dann geht man sehr viel weiter weg für die Großaufnahme und dadurch kommt dann der Hintergrund automatisch näher und dann noch kombiniert mit unterhalb der Augenhöhe und manchmal ist es natürlich so, dass man die Zimmerdecke sieht so und das führt zu Klaustrophobie, das hat man durch den deutschen Expressionismus kennengelernt und da hat man das rausgekriegt, das heißt, wenn man jetzt also jemanden von unten aufnimmt und hat dann so die Zimmerdecke, dann wirkt er so ein bisschen eingezwängt und das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Film, der eigentlich so ein gute Porträtstudien gibt, also auch wo die Variation der Gesichtsausleuchtung auch in einer Szene variiert. Also da hat er wirklich gut rausgeleuchtet. Das ist jetzt ein Schwarz-Weiß-Film. Und als Farbe fällt mir spontan ein No Country for Old Men, weil da in dem, zumindest bei den Außenaufnahmen, das liegt vielleicht an der Landschaft da, ich weiß gar nicht, wo sie es gedreht haben, da so grandiose Lichtstimmungen hatten, so in der blauen Stunde und im Lichtwechsel und solche Sachen. Roger Deakin ist da natürlich grandios. Also der ist da, das von der Lichtstimmung her, sieht man so mal. Es gibt natürlich viele gute, also die ist gar keine Frage so. Aber das sind so die beiden, die jetzt mir spontan eingefallen sind.
Ja, manchmal habe ich auch mit diesem Unterschied zwischen deutschen und, sagen wir mal, amerikanischen Filmen auch das Gefühl, dass also wir sind natürlich so groß geworden, vielleicht dann auch amerikanisiert worden im Film sehr stark, aber so, dass wir diese Landschaften, weil Sie das eben sagten bei No Country for Old Men, oder die Städte. Also ich habe letztens, jetzt ist witzig, dass Sie auch Sidney Lumet sagten, weil ich habe gerade so eine Phase, wo ich mir sehr viele Filme von ihm anschaue. Ich habe einen, der ist nicht so bekannt, der heißt Der Morgen danach, der ist mit Jane Fonda und Jeff Bridges. Das ist wie so ein bisschen so eine Hitchcock-Sache eigentlich, dass sie aufwacht neben einer Leiche und muss dann herausfinden, um was es ging. Und der Film ist relativ klein und gar nicht, und so gut ist er auch gar nicht, aber da gibt es eine Szene, da läuft Jane Fonda nur aus dem Hotel raus in so eine amerikanische Kleinstadt. Und die Kleinstadt, und das hat er irgendwie von oben irgendwie, oder mit dem Kran hat er das gemacht oder so, die Bewegung geht so nach oben. Und das sieht aber, obwohl das nur so klein und simpel ist, sieht das besser aus als vieles andere, was ich hier gesehen habe, weil auch die Kulisse so toll ist. Also, dass ich das Gefühl habe, die Städte sind, oder alles ist weiter und breiter und alles sieht irgendwie ein bisschen geiler aus. Ja, und das gibt uns auch immer das Gefühl, die Filme sind besser, habe ich das Gefühl. Als wenn man jetzt hier irgendeine Blocksiedlung in Deutschland filmt. Ja,
das ist.
Aber man muss die Motive in Deutschland erstmal, man muss sie richtig suchen, habe ich das Gefühl.
Ja, ist so muss ich. Aber vielleicht tun wir Deutsch uns auch schwer. Ne? Also ich hatte das, die Überlegung hatte ich auch schon, als ich mir Kill Bill angeguckt hatte, dieses Gemetzel da von dem Tarantino oder so, diesen Blödsinn da. Naja. Naja, ich meine, ist ja schon erstaunlich. Ne? Also da fährt er ja nach, da geht es ja auch um irgend so ein besonderes Schwert, ne? So ein, das weiß ich da so. Und da geht er nach Texas irgendwie in so ein Kaff oder was auch immer. Wo ich dachte mir, wieso drehen wir sowas nicht in Deutschland und gehen nach Solingen, wo wir sagen können, da haben wir eine Jahrhunderte alte Schwertschmiedetradition. Also da wäre alles vorhanden, um zu sagen können, das ist was ganz Besonderes hier. Ist auch ganz besonders, weil ein Freund von mir, der hat mal als Techniker für die für japanisches Fernsehen gearbeitet und die sind nach Solingen gefahren ins Klingenmuseum und haben ihn gefragt, ja, wie oft warst du denn da schon? Und ah, das muss doch super sein, du wohnst doch hier dran und so. Und der sagte sich, als er mir das erzählte, ich war da noch nie. Habe ich zu ihm gesagt, ich war da auch noch nie. Ich wusste gar nicht, dass es so was gibt. Also von daher denke ich mir, müsste man eigentlich, hätte man, gut, da hätte man sich vielleicht noch so ein bisschen was anlesen müssen über Martial Arts oder irgendwie noch so ein paar Stuntmans von außerhalb besorgen können. Aber hätte man genauso eine glaubwürdige Geschichte vielleicht hingekriegt oder nicht, aber ist so ein bisschen so auch so ein Selbstverständnis, wo man das hat. Ne? So,
das war auch, das wenn Sie ein neues Buch schreiben, Tarantino hätte in Solingen drehen sollen, das wäre ein toller Titel.
Wieso hat er nicht in Solingen gedreht, ja? Vielleicht hätte man dann auch noch mal ein bisschen was von der Tourismusführung kriegen können. Oder da gibt es ja natürlich auch wirklich alte Schleifkotten und so solche Sachen. Also ist so ein bisschen die da, ne?
Ich meinte das mit der Kulisse auch gar, ich meinte das nur kritisch, ich meinte das gar nicht wegweisend. Ich finde, man hat in Deutschland auch, wie Sie sagen, ich finde, man hat alle Möglichkeiten, aber man muss die Motive sich auch tatsächlich suchen. Also wenn man einfach sagt, ich mache das da und da und das wird dann schon, dann kann es schon sein, dass man halt eben, also mir sagte auch dieser Kameramann damals bei dem Kurzfilm, der sagte, naja, wenn man zum Beispiel nachts dreht in Deutschland, die Lampen auf der Straße, die muss man eigentlich alle ausdrehen, die geben, man muss andere reindrehen, weil die ein ganz anderes Licht von sich geben als amerikanische Straßenlampen. Weiß nicht, ob es stimmt oder ob es heute auch anders ist, aber so, dass man sagt, das Licht wirkt zum Beispiel erstmal konsequent kälter in Deutschland auf der Straße, wenn man einfach das nimmt, was da ist.
Ach so, ja, das kann jetzt durch die LED schon, ja, glaube ich. Aber ich glaube, es ist ganz einfach diese, ich bin mir manchmal nicht so sicher. Also ich denke mir, wenn ich so amerikanische kleine Filme sehe, die dann irgendwo so spielen, die haben auch so eine Piefigkeit, die wir da akzeptieren. Also so ein bisschen. Ich denke mir, wir sind da, ja, oder meine Generation. Ne? Also wie hieß der Film, der mit der McCormack da gedreht worden ist, wo sie mit ihrem, vor 2-3 Jahren mit dem Wohnmobil durch die Gegend gefahren ist?
Mit Sie Francis wissen, McDormand, meinen Sie das?
Ja, genau.
Der hieß Nomad, heißt der.
Nomad. Ja, genau, Nomad.
Nomade, ja.
Ja, genau. Ne? Und da ist ja, könnte man in Deutschland auch drehen.
Ja, das könnte man. Das könnte man. Also da, da müsste man natürlich erstmal fragen, ob man dann im Kaliber einer Francis McDormand als Schauspielerin hier hat. Aber wenn man doch.
Hat man schon,
gell? Muss man vielleicht, aber muss man erst trotzdem suchen. Also die liegen auch nicht wie irgendwie. Nee, gibt es wie Sand am Meer, ja? Also,
aber mit dem richtigen Licht und der richtigen Regie und der einfach dem Film dann die Piefigkeit austreibt.
Ja gut, aber diesen Nomad, ich glaube, der hat den nicht auch, also der hat auch irgendwas gewonnen.
Das war, klar.
Das war ja so ein Corona-Film, glaube ich, der kam damals in dieser Zeit bei der Oscar-Verleihung, wo so eine ganz kleine Oscar-Verleihung im Nebenzelt sozusagen, hat der irgendwas gewonnen. Ja, und der ist schon sehr, also danach habe ich den geschaut und dann habe ich mich ganz schlecht gefühlt danach, weil der einen sehr runterzieht, dieser Film, muss ich sagen. Wenn man den hier in Deutschland so ähnlich drehen würde, würde man sagen, ja, das ist typisch deutsch. Das ist typisch deutsch, das ist wieder so, das ist alles ganz schlimm. Das, was erzählt wird, alles ganz furchtbar und trostlos, ja. So.
Ja,
was ich manchmal auch, was ich manchmal auch das Gefühl habe, also diese Thematiken, wir haben vorhin angefangen mit diesen, dass man sagt, Comedy funktioniert hier, aber dass man natürlich mit Genrefilmen sich ja auch hier ein bisschen schwer tut, sage ich mal. Und so dieses typische Stempel hat von was deutscher Film ist auch, ja.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Zu kurz gesprungen.
Ja, lieber Herr Duncker, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Weil ich eben das sagte mit Ihrem neuen Buch, schreiben Sie dann tatsächlich oder haben Sie Ideen, dass Sie sagen, ich mache noch ein Buch? Das Thema ist noch lange nicht fertig für mich?
Ach, ich habe jetzt die 7. Auflage gemacht davon und eigentlich dachte ich mir so zwischendurch immer, ich habe mich wirklich schwer getan und der Lektor, der hatte da eine Engelsgeduld. Und ich habe dann gedacht, eigentlich schmeiße ich das weg und schreibe ein ganz neues. Ja, es gibt ein, ich weiß nicht, ob ich in der Lage dann zu beschreiben bin. Also ich habe ja das Thema Licht einmal da in dieser chinesischen Sonne so behandelt, wie stelle ich die Lampe hin oder welche Geräte gibt es so dazu oder was auch immer dabei. Und dann hatte ich ja, kam der Verlag zu mir und sagt, wir brauchen ein Buch über Kamera. Da habe ich gesagt, ja, schreibe ich, super. Und Licht habe ich ja schon fertig und dann brauche ich nur was schreiben über Schwenken und so. Und dann ist ja schnell gemacht. Und als ich dann an dem Thema war, dachte ich, ja, ist ja auch doof, wenn du jetzt da hier hinschreibst, wenn du was über Licht haben willst, dann kauft jemand ein anderes Buch. Ist ja auch irgendwie Käse. Und dann habe ich das Licht, Thema Licht da von Malerei aus nochmal neu erzählt. Also bin dann von der Malerei ausgegangen, habe dann mich mit Malern beschäftigt oder mit der Kunst des Mittelalters oder wie auch immer, wie ist das Verhältnis dazu und was kann man dann von der Malerei in den Film übernehmen. Deswegen ist auch die Beschäftigung, intensive Beschäftigung mit Rembrandt oder mit Caravaggio oder so Sachen dabei. Und jetzt das Dritte wäre vielleicht, wo ich sagen kann, da würde ich Licht von einer anderen Geschichte her erzählen, also eher so vom Esoterischen vielleicht mal so. Und jetzt nicht unbedingt, weil ich das zu den Schwurblern abgelaufen bin, aber dass es einfach mehr so davon ausgeht, was macht Licht mit dem Menschen und wie reagieren Menschen darauf und was ist wirklich dran? Ich habe so einen Versuch gesehen, wo man Kinder einmal unter LED-Licht hat malen lassen und unter Halogenlicht und dann sahen die Bilder anders aus und solche Geschichten. Oder auch, was ich sagte, wie sind bestimmte Menschen einfach in der Lage, dass sie das Licht wirklich in ihrer Wirkung sehen zu können oder anders als solche Sachen. Das fände ich dann ein reizvolles Thema, das nochmal so abzurunden.
Ja, das finde ich auch spannend. Das finde ich auch super spannend, weil das ja sehr, also ich meine, Licht ist immer da, im besten Falle, und es macht was mit uns und so wie Halogenlicht oder so, das ist teilweise, ich sehe Nachbarn, die haben Halogenlicht in dem Wohnzimmer, sehe ich am Fenster, und die sitzen da auf der Couch. Und dann denke ich so, oh Gott, was ein Horror, ich könnte da niemals sitzen, ich würde mich so unwohl fühlen, ich muss es immer so ein bisschen schummriger haben und so. Und das scheint ja diese Leute aber nicht zu stören. Die sagen, ja, Hauptsache hell. Oder ich weiß nicht. Ja. So. So, ganz merkwürdig. Egal. Also so. Deswegen, also das machen sie das. Das ist super. Das ist toll. Ich hoffe, sie machen das. Ich kaufe es mir.
Danke. Gerne. Cool. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Bleiben Sie noch dran, ganz offiziell. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Wir verlinken hier alles, auch Ihre Instagram-YouTube-Kanäle, wo man das Buch bestellen kann. Und dann hoffen wir auf viel Zuspruch und auf viele neue Abonnenten, Käufer Ihres Buches und viele lichtbegeisterte Menschen. Ja, in diesem Sinne, Herr Duncker,
vielen Dank,
machen Sie es gut.
Beckham. Ja. Alles Gute auch für Ihren Podcast und den werde ich dann auch nochmal verlinken.
Wunderbar, vielen Dank.